神心。Wie kann man aus dem Vielen was man auf so einem Festival hört und sieht, das auswählen, was wirklich entscheidend ist. Ich beneide euch nicht. Höchstens wegen der Spannung. Es ist sicher spannend, so viele Sachen zu sehen und so viele Leute kennenzulernen. Aber letztlich geht es ja um was anderes. Hinter all dem, was hier veranstaltet wird, geht es um die Erfüllung der Suche. Geht es um das endlich Ankommen oder zumindest mal den richtigen Weg finden. Und ich bin froh, dass es diese Veranstaltung gibt, weil hier können viele Menschen ihren Weg finden. Und es ist tatsächlich so, jeder hat seinen eigenen individuellen Weg und man kann keinen Weg vergleichen. Kein Weg ist richtiger und schon gleich gar nicht falsch. Auch kein Lehrer ist richtiger oder falsch. Es gibt nur Lehrer, die zu uns passen. Natürlich auch Lehrerinnen. Das ist für mich selbstverständlich, dass das mit eingeschlossen ist. Und solche, die nicht zu uns passen. Bei denen, die nicht zu uns passen, bleiben wir nicht. Wenn wir bei einem sind und wir den gut finden, dann passt er auch zu uns. Vielleicht nur für eine gewisse Zeit. Selbst wenn er uns schadet. Scheinbar schadet. Scheinbar uns auf eine falsche Fährte lockt. Natürlich gibt es nicht nur Lehrer, die ich jetzt empfehlen würde. Aber die, die ich nicht empfehlen würde, dürfen auch leben. Dürfen auch Leute haben. Und haben auch ihren Stellenwert. Vielleicht leuchtet schon ein wenig die Ehrlichkeit und die Wahrheit hindurch. Vielleicht ist es schon ein erster Kontakt mit dem, was Satsang wirklich ist. Und vielleicht wird viel erzählt und wenig vorgelebt. Aber dann kann man das erkennen. Dann kann man sich entscheiden, ob man das will oder nicht. Ob man einen Lehrer will, der viel erzählt und wenig lebt. Das ist doch wertvoll, sowas erleben zu dürfen. Und die Lehrer, die viel erzählen, und zwar wenig leben, aber viel erzählen, machen neugierig auf das, was sie erzählen. Dann kann man sagen, ja, das interessiert mich. Und dann dann kann man vielleicht irgendwann sagen, aber ich finde es hier nicht. Ich muss vielleicht woanders hin. Aber dann hat dieser Lehrer dir schon was gezeigt. Eine Richtung. Ein Thema. Und deshalb war es schon wertvoll. Irgendwann kommst du an den Punkt, wo du bis zum Ende gehen möchtest, ohne ständig die Lehrer wechseln zu müssen. Und vielleicht hast du den Punkt erreicht, wo du es auch nicht mehr allein schaffen können musst. Wo du diesen Ich schaff's alleine Trip aufgegeben hast. Weil jeder, der hier ist, hat es eigentlich schon verstanden, dass wir auch diesen Weg gemeinsam beschreiten. Wir sind ja hier alle gemeinsam. Ich möchte fast sagen zu Tausenden auf diesem Festival. Und die, die das alles noch sehen auf den Videos, ist eine Riesengemeinschaft. Und wir helfen alle zusammen, dass jeder seinen Weg findet und seine Hilfestellungen. Ich vertrete die Lehrerfraktion, dass man zu mir kommen kann und auch wieder gehen kann, dass man aber auch zu mir kommen kann und nie wieder gehen muss. Weil um die Erfüllung zu finden, musst du nirgendwo hingehen. Wenn du also hier sitzt und das hörst, bist du angekommen. Nicht, weil ich so ein toller Lehrer bin, sondern weil es einfach so ist, dass du hier angekommen bist. Das ist einfach so und ich sag's ganz ehrlich. Wenn du jetzt hier bleiben würdest und mich nie wieder sehen würdest, wäre das völlig in Ordnung. Wenn du aber nicht hierbleiben kannst, ohne Hilfestellung, dann bin ich gern für dich da. Es geht nur ums Hierbleiben und um das Entdecken, was das Hiersein eigentlich ist. Hiersein ist nicht in einem Zimmer sein, in einem Raum sein oder in einem Wald stehen. Auf einer Wiese sitzen. Hier sein heißt, in diesem Augenblick zu 100% anwesend zu sein. Egal wie die Kulissen um diesen Augenblick herum sich gestalten. Die Erfüllung der Suche, um die es hier geht, um die es letztlich bei jedem Stand geht, bei jedem Vortrag, bei jedem Satsang, bei jeder Musikveranstaltung, auf diesem Festival, Jetzt habe ich den Faden verloren. Wie ging der Satz los?
Worum es hier geht.
Worum es hier geht. Habt ihr es verstanden? Das, worum es hier geht, ist mit Worten nicht auszudrücken. Das, worum es hier letztlich überall geht, ist die Entdeckung der Stille. Und wie ich gerade live demonstriert habe, ohne es geplant zu haben, es geht um das Nichtwissen. Es geht um das totale Verlieren des Fadens. Für immer. Weil ein Faden führt immer irgendwo hin. Und wenn du irgendwo hin willst, bist du nicht hier. Erlaube dir, den Faden zu verlieren. Total. Nicht mehr zu wissen, wo es hingeht, weil du einverstanden bist mit dem Hiersein. Das, was ich erzähle, ist kein Wissen. Ich weiß das nicht. Sondern das, was ich erzähle, ist das, was ich erzähle. In diesem Moment. Und weil ich so bin, wie ich bin, kommt das, was kommt. Nicht, weil ich eine Absicht habe, euch irgendwo hinzubringen. Würde dem widersprechen, was ich anfangs gesagt habe. Ihr seid hier und hier ist die Suche zu Ende. Ab hier braucht ihr mich nicht mehr. Braucht ihr keinen anderen Lehrer mehr? Braucht kein Buch mehr? Außer ihr lest gern Romane. Aber ihr braucht keine spirituellen Bücher mehr. Ab hier. Um der Gefahr entgegenzuwirken, dass ich jetzt vielleicht der ein oder andere Verstand sagt, der Shanti hat gesagt, ich brauche keinen Lehrer mehr, also bin ich jetzt erleuchtet. Dann weißt du ja wieder was. Dann würdest du wissen, dass du erleuchtet bist. Und dann wärst du gar nicht hier, sondern würdest darüber nachdenken, dass du erleuchtet bist. Würdest vielleicht anderen erzählen, dass du erleuchtet bist. Würdest ein großes Geschäft aufziehen damit, dass du erleuchtet bist. Und hättest dein Hiersein verloren. Hiersein bedeutet, nicht zu wissen, ob man erleuchtet ist. Und auch nicht mehr danach zu streben. Hiersein heißt, endlich ankommen. Und zu sein, nicht zu denken, sondern zu sein. Und sein hat was mit Wahrnehmung zu tun. Woher weißt du, dass du bist? Indem du wahrnimmst. Zuerst nimmst du die Sachen wahr um dich herum, dann nimmst du deinen eigenen Körper wahr, physisch, emotional, mental. Und dann nimmst du dein Bewusstsein wahr. Das ist das Gewahrsein deiner Selbst. Und wenn du in diesem Gewahrsein deiner Selbst ruhen kannst, für immer, egal was dein Körper, dein Verstand, die anderen Leute machen, dann kann man davon sprechen, wenn man unbedingt will, dass jemand erleuchtet ist. Aber dieses Wort muss man nicht benutzen, weil es nutzt eigentlich gar nichts. Es nützt nur den spirituell Suchenden, weil sie wissen, da gibt es etwas, was ich mir ersehne. Und es ist die Wahrheit, das gibt es auch. Aber wenn du schon weit gegangen bist, wird dieser Begriff immer unnützer und verführt dich vielleicht dazu, dich irgendwann als erleuchtet zu betrachten. Und dann wird es zum Hindernis. Alles wird irgendwann zum Hindernis, wenn es dich davon abhält, einfach hier in diesem Moment völlig frei in der reinen, puren Wahrnehmung zu ruhen. Ohne etwas zu wissen. Die meisten Verstände kriegen dann schon die Panik. Wenn ich nichts mehr weiß, verliere ich die Kontrolle. Dann kann ich nicht mehr bestimmen, wo es lang geht. Das stimmt. Aber das Leben geht weiter. Auch wenn du nicht mehr bestimmst, wo es lang geht. Dann sagst du vielleicht, okay, dann geht das Leben für alle anderen toll weiter und bei mir landet es jetzt im Graben. Weil ich das nicht mehr kontrolliere. Probier es doch mal aus. Für einen Moment. Nur für einen einzigen Moment. Ob dein Leben im Graben landet, wenn du mal nichts tust. Außer zu schauen, was passiert. Jetzt gleich. Ich weiß, viele denken sich jetzt, klar, jetzt passiert ja auch nichts. Aber jetzt sitze ich ja gerade hier. Das ist ja sicher. Aber ich sage euch, warum das sicher ist. Warum das hier so sicher ist. Weil wir hier Satsang halten. Es ist so sicher. Weil du hier dir erlaubst, einfach in diesem Moment zu sein. Das kannst du aber immer machen. Dafür brauchst du diese Veranstaltung nicht. Diese Veranstaltung ist nur der Trailer für ein erleuchtetes Leben. Es gibt Menschen, die sehr viel in Satsangs gehen. Und das begrüße ich auch, besonders wenn es meiner ist. Nee, Schmarrn. Ich begrüße das egal, bei wem ihr seid. Satsang ist Satsang. Aber letztlich gibt es noch was Besseres, als immer in Satsang zu gehen, nämlich für immer im Satsang zu bleiben, wo auch immer dieser Satsang ist. Dafür musste ich viel in Satsangs gehen vorher, bis ich das konnte. Deswegen empfehle ich das auch, bis man ganz sicher in sich ruht, und dieses Gewahrsein seiner selbst nicht mehr verliert, viel in Satsangs zu gehen. So hat es bei mir funktioniert. Und das ist der sichere Weg. Aber wer es auch so schafft, oder wer einfach spontan für immer in sich ruht, braucht keinen Satsang. Aber selbst Ramana Maharshi, vielleicht der aller erleuchtetste Mensch, den es je gegeben hat, ist instinktiv zu einem Lehrer gegangen nach seinem Erwachen und ist dort für den Rest seines Lebens geblieben. Warum sollten wir es anders machen? Die Frage muss sich jeder stellen, der sagt, ich brauche keinen Lehrer, Satsang, das schaffe ich allein. Und in diesem Augenblick bin ich auch die meiste Zeit, nicht immer, aber sehr wurscht. Stellt euch die Frage, warum eigentlich nicht zu einem Lehrer gehen und für immer dort bleiben? Vielleicht nicht physisch für immer dort bleiben, aber im Herzen. Ich bin physisch mit meinen Lehrern nicht mehr zusammen, aber ich bin total eins mit ihnen. Für immer. Da gibt es keine Trennung. Denn ein wahrer Lehrer ist keine Person. Ich habe vorher von den vielen Lehrern gesprochen, die uns auf den Weg bringen können oder uns begleiten können. Aber der wahre Lehrer, der Satguru, für den es, bei dem es für jeden nur einen gibt, der dich bis in das totale Gewahrsein führt. Dieser wahre Lehrer ist für dich die Lehre und das Nichts in einer menschlichen Form. Und dann kannst du dir begegnen in einer menschlichen Form. Und erkennen, dass auch du Leere und nichts bist. Das kannst du nicht bei einem Lehrer, der voll in seinem Ego drin hängt. Das kannst du nur bei einem, der leer ist. Deshalb gibt es für jeden von uns irgendwann, vielleicht nicht in diesem Leben, vielleicht im nächsten oder im übernächsten, den High-End-Lehrer, den Satguru, in den du dich verliebst, der deine letzte große Liebe ist. Und in dieser Liebe verschwindest du für immer, nicht nur für dieses Leben. Für immer. Vielleicht sagt der eine oder der andere, wegen sowas bin ich jetzt nicht aufs Rainbow Spirit Festival gekommen. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht für immer in der Liebe verschwinden. Aber vielleicht gibt es ein paar, die sagen, ich habe viel gehört, aber das habe ich noch vermisst. Dass ich für immer verschwinden kann. Unwiderruflich. Dass das Leben dann weitergeht, demonstriere ich hier. Man kann ganz normal leben, man kann ein normaler Mensch sein und trotzdem kann man in den Augen seines Satgurus verschwunden sein. Endlich aufgeben. völlig kapitulieren. Und dadurch den Frieden finden und die Stille, nach der man sich immer gesehnt hat. Vorher gibt es nämlich nicht. Wenn jemand glaubt, die ewige Ruhe finden zu können, den ewigen Frieden und die immerwährende Stille und ein Leben ohne Angst und Probleme, und er könnte da sein Ego mitnehmen, der hat sich getäuscht. Solange du nur ein Fitzelchen deines Egos mitnehmen willst, hast du ein Problem. Weil nämlich dann noch jemand da ist, der jemand sein möchte. Dieser jemand ist das Problem. Auch wenn es den nicht wirklich gibt, auch wenn er nur eine Täuschung ist, wie wir in den guten Büchern lesen können. Aber was nützt, wenn du glaubst, du bist jemand? Wenn du noch nicht zutiefst erkannt hast, dass du niemand bist. Dann wird der ganze Scheiß nicht aufhören. Ich finde nicht, dass es ein Scheiß ist, aber viele Leute sind ja hier, weil sie denken, das Leben wäre ein Scheiß. Das stimmt ja gar nicht. Das Leben ist wunderbar. Auch in seinen nicht so schönen Zeiten ist es wunderbar. Man muss es nur sehen können. Man muss das Beurteilen aufgehört haben. Und damit man das aufhören kann, darf niemand mehr da sein, der beurteilt. Die Wurzel von all den Sachen, die wir Anhaftung nennen, Ego oder Illusion, ist der Jemand. Man sagt auch das kleine Ich im Gegensatz zum Selbst. Ego klingt irgendwie so negativ. Hat schon so einen negativen Beigeschmack. Als müsste man das Ego loswerden. Nein, man muss nur loswerden, dass man glaubt, man wäre jemand. Und loswerden kann man es nur, indem man das durchschaut. Nicht indem man sagt, ich will es nicht mehr haben. Weil dann hat man eine Anhaftung im negativen Sinne. Eine Abstoßungsanhaftung. Eine Ablehnungsanhaftung. Alles, was du nicht haben willst, das ist eine Anhaftung. Nicht nur das, was du haben willst. Freiheit bedeutet, weder abzulehnen, noch etwas haben zu wollen. Und zwar nur in diesem Moment. Das ist total einfach. Wenn jeder Mensch nur im Moment leben würde, wäre es total einfach. Da wir aber in unseren selbstgebastelten Gehirnstorys leben, scheint es sehr schwierig zu sein. Was man da alles braucht, in so einer Gehirnstory, in so einem erdachten Leben. Das fängt schon mit mein Haus, mein Boot, mein Auto an, geht aber weiter mit mein Partner, meine Familie, meine Kinder, mein Leben, meine Probleme, meine Ängste, meine Wünsche, meine Sorgen, mein spiritueller Weg, mein Versagen auf dem spirituellen Weg, mein ich schaff's ja nie auf dem spirituellen Weg, kann aufhören, obwohl es dann nicht aufhört, meine Erleuchtung oder mein Sein, wie kann ich mein Sein halten? Solange du glaubst, es ist dein Sein, kannst du es niemals halten. Nichts gehört dir. Aber du bist alles. Dass dir was gehört, ist der Trostpreis. dass du es bist, ist die Erfüllung. Es wird viel von der Einheit gesprochen. Was ist eine Einheit? Das ist doch, wenn alles eins ist. Also bist da du auch drin. Und wenn du in der Einheit bist, dann gibt es ja außer dir nichts mehr. Was könnten dir dann gehören? Umgedreht ausgesagt, wenn du glaubst, dir gehört was, verweigerst du die Einheit. Wenn du sagst, das ist mein Partner, hast du schon vorübergehend verloren mit der Einheit. Weil dann glaubst du, das, was dir gehört, ist außerhalb von dir. Weil sonst könnte es dir ja gar nicht gehören. Du musst eine Trennung herstellen, damit dir was gehören kann. Diese Logik wird von den meisten nicht erkannt. Es wird auch sehr selten erwähnt. Ist aber sehr wichtig. Weil es sind so Standardparadigmen. Es ist gut, in einer guten Partnerschaft zu leben. Also wer da sagt, das stimmt nicht, der hat schon fast die Arschkarte. Oder es ist gut, eine perfekte Familie zu haben. Sagt auch jeder, ja klar, ist gut, super, hätte ich auch gern. Haben nicht so viele, aber sie hätten es gern. Perfekte Familie, perfekten Partner, das perfekte Leben, den perfekten Job. Dass es darum aber gar nicht gehen kann, wenn man die volle Erfüllung will, ist einleuchtend, weil um etwas Perfektes zu haben, musst du dich erst davon getrennt haben. Und dann musst du es beurteilen, ob es perfekt ist oder nicht. Und schon bist du voll in der Illusion drin. Aussichtslos, dass das jemals wirklich erfüllend ist. So. Und jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema. Wenn keiner eine Frage hat, weil ihr könnt jederzeit vorkommen. Wie kann man denn jetzt mit anderen Menschen zusammen sein, ohne in diese Falle zu tappen? Weil das würde jetzt eigentlich nach dem, was ich bisher gesagt habe, heißen, jeder muss sich in den Himalaya zurückziehen, in eine Höhle oder vielleicht in eine Hütte im Wald, irgendwo in Deutschland und ganz allein leben. Weil das Zusammensein mit einem Partner oder einer Familie wäre ja dann kontraproduktiv. Das stimmt aber nicht. Kontraproduktiv ist nur der Glaube, man wäre von diesen Menschen getrennt. Und das nennt man, wie in der Wissenschaft, ein Axiom einfach so hin, ohne es zu hinterfragen. Hier bin ich, da bist du, machen wir die Beziehung. Wenn es klappt, ist super. Dass aber da zwischen ich und du eine Trennung hergestellt wurde, wird überhaupt nicht gesagt vorher. Es wird einfach so hingenommen. Da ist aber gar keine Trennung. Das sind zwei Körper und dazwischen sind Luftmoleküle, ja. Da ist auch keine echte Trennung. Es gibt nämlich außerhalb der Materie hier gar nichts. Das ist alles Materie, auch die Luft, die uns verbindet. Auch in den Lungen. Wir atmen ständig die Luft von anderen Leuten ein. Möchte man sich nicht immer so vorstellen, ist aber so. Also auch auf der physischen Ebene ist die Einheit nicht ganz so einfach, die Trennung nicht ganz so einfach zu erklären. Es ist einfach eine Annahme, auf die wir uns geeinigt haben, damit wir dieses Spiel spielen können. Das Spiel ich und du, und wir machen jetzt eine Beziehung. Wenn es klappt, ist gut. Das ist ein schönes Spiel, da habe ich gar nichts dagegen. Nur wer dieses Spiel satt hat, sollte eine Alternative kennen. Weil ein Spiel nicht die Erfüllung sein kann. Die Erfüllung kann nur die Wahrheit sein und die Realität. Selbst Kinder, die im Sandkasten spielen, spielen auch nicht Wochen und Jahre lang in demselben Sandkasten. Ohne Unterbrechung, sondern die gehen irgendwann wieder nach Hause. Spätestens, wenn die Mama zum Essen ruft. Und sind froh, dass es dieses Zuhause gibt. Denn ohne dieses Zuhause wäre es der Horror. Stell dir vor, du spielst nicht, Mensch, ärgere dich nicht und du kannst nicht wieder aufhören. Das ist doch kein Spiel. Das ist ein Albtraum. Und in diesem Albtraum befinden sich die meisten Menschen auf diesem Planeten. Sie spielen Mensch und können nicht mehr aufhören. Gott sei Dank gibt es die Schwingungserhöhung, die uns langsam dazu zwingt, dieses Spiel zu durchschauen. Es wird nämlich unerträglich, so weiter zu spielen wie bisher. Ja, zum Lieblingsthema. Wie kann ich erfüllte Beziehungen haben? Mit Partnern, mit Freunden, mit Familien, mit Kollegen. Wie soll das gehen? Entdecke zuerst, wer du wirklich bist. Und dann wirst du sehen, dass es ganz einfach ist. Wenn du entdeckst, wer du wirklich bist, weißt du, dass du von nichts und niemandem getrennt bist. Dann hast du die Einheit betreten. Und wenn du das für immer tust, wenn du für immer in die Einheit eintrittst, dann kannst du erfüllte Beziehungen haben. Weil sie dann nicht auf Trennung beruhen, sondern es gibt noch kein Wort dafür. Wir leben in einer Welt, in der Sprache dualistisch ist. Es gibt keine Einheitssprache, die die Einheit beschreibt. Das Einzige, was die Einheit beschreibt, ist die Stille. Das, wovon ich spreche, ist neu. In der Menschheitsgeschichte neu. Deshalb ist es schwierig, darüber zu sprechen. Aber ich versuche es trotzdem. Wenn du in diesem Augenblick dir deiner Einheit bewusst bist, mit allem Sein, und völlig deiner selbst gewahr bist, und ohne zu wissen, einfach nur bist, und dann betritt jemand diesen Raum, und du weißt, ganz entschieden immer noch nicht, wer das ist. Du hast überhaupt keine Konzepte im Kopf, sondern du schaust einfach nur. Wie ein Säugling, der seine Mutter zum ersten Mal sieht. Der schaut nur, der weiß gar nicht, was das ist. So, wie ein Säugling, schauen und genießen. Das ist eine Begegnung im Sein, ohne Trennung. Und jeder von uns kann das, denn wir haben das schon getan. Ist schon lange her. Aber wir können es wieder lernen. Besser gesagt entdecken, weil lernen kann man es nicht wirklich. Man muss es entdecken, dass es unser natürlicher Zustand ist. Der natürlichste Zustand, den wir kennen, ist der eines frisch geborenen Babys. Und Jesus hat das schon vor 2000 Jahren gesagt, werdet wie die kleinen Kinder. Das ist der Weg. Und dann eine Partnerschaft zu haben, wo man sich so betrachtet, in völliger Offenheit, ohne Erwartungen, ohne Perfektionsgedanken, ohne Enttäuschungen, ohne Beurteilungen, ohne Geschichte. Ich nenne das nicht mehr Partnerschaft. Partnerschaft ist für mich das Wort der alten Beziehungsform. Weil zwei Partner sind ganz klar zwei getrennte Individuen. Ich nenne es vorübergehend, bis mir was Besseres einfällt, Begegnung. Weil es das schon noch ein bisschen trifft, dass du dir selbst begegnest, in einer anderen Person. Aber du weißt, dass es du selbst bist. Zumindest spürst du es. Du musst es ja nicht wissen, wie ich gesagt habe, musst du gar nichts wissen. Aber du spürst es, das, was ich da sehe, das ist mir so wunderbar vertraut, mehr musst du nicht wissen. Da könnte in Klammern stehen, weil ich das selbst bin, aber das kannst du gleich wieder vergessen. Da wüsstest du schon zu viel. Ich erkläre es nur jetzt, weil wir doch immer alles verstehen wollen, bis wir es dann machen. Gibt es denn bisher Fragen? Weil er will wissen, wie das jetzt mit den erfüllten Beziehungen geht. Es gibt noch eine wichtige Sache bei den erfüllten Beziehungen, bei den Begegnungen im Sein. Sobald ihr eine Geschichte draus macht, ist es schon verdorben. Es ist nicht leicht. Wir sind gewohnt, aus allem und jedem eine Story zu machen, damit wir es kontrollieren können. Damit wir da was haben, woran wir uns halten können. Viele der Konzepte, die in der Partnerschaft wichtig waren, fallen damit weg. Müssen wegfallen, sonst ist es keine Begegnung im Sein. Zum Beispiel das Treue-Konzept. Die heilige Kuh jeder Partnerschaft. Ich finde Treue wunderbar. Auch in Partnerschaften war sie wunderbar. Für das Neue musst du eine Treue haben, die weiterreicht. Die Treue darf sich nicht nur auf eine Person beziehen. Sie darf sich auch nicht auf mehrere Personen beziehen, sondern sie muss sich auf diesen Augenblick beziehen. Und zwar auf einen bestimmten Aspekt dieses Augenblicks, auf die Realität dieses Augenblicks, auf die Wahrheit dieses Augenblicks. Dieser Wahrheit musst du treu sein. Das ist eine radikale Umstellung. Aber das funktioniert. Dann bist du immer in Begegnung mit dir selbst. Selbst wenn Personen wechseln, selbst wenn Personen weggehen, wirst du entdecken, dass das wahre Zusammensein mit dir selbst nie aufhört. Manche Leute kennen das schon, wenn sie zum Beispiel sagen, ich liebe Tiere mindestens genauso wie Menschen. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Du bist es selbst. Oder Pflanzen. Warum nicht Pflanzen lieben? Du bist es selbst. Oder einfach nur die Stille. Oder Musik. Begegnung mit dir selbst ist nicht auf Personen beschränkt und auch gar nicht auf lebenslange Beziehungen mit einer Person. Wenn es so ist, wenn es die Wahrheit ist, dass du mit einer Person dein ganzes Leben verbringst, dann ist es gut, nichts daran auszusetzen. Wenn deine Partner wechseln, oft, weniger oft, manchmal, ist alles gut. wenn du dir wirklich selbst begegnest, jedes Mal. Wenn du wirklich der Wahrheit des Moments treu bist, dann ist es egal, wer im Außen deine Begegnung ist. Ist auch egal, ob das sexuell ist oder nicht. Das ist völlig egal. Die Wahrheit des Moments entscheidet, was ihr miteinander tut oder nicht tut. Wie lange ihr zusammen seid. In Wirklichkeit gibt es ja gar keine Zeit. Alles ist ja dieser Moment. Wenn du also in diesem Moment jemand begegnest, dann hast du diesen Moment mit diesem sogenannten anderen. Das ist es schon. Das ist das Leben. Und dieser Moment hört nie auf.
Gibt es denn eine Unwahrheit des Moments?
Die Unwahrheit des Moments besteht dann, wenn du den Moment interpretierst. Das ist unsere Freiheit. Die haben wir uns herausgenommen. Das ist nicht natürlich übrigens. Ja? Das haben wir uns herausgenommen. Wolltest du was fragen? Nee. Dass wir beurteilen und interpretieren dürfen. Das machen Tiere nicht. Pflanzen sowieso nicht. Steine auch nicht. Machen nur Menschen. Und besonders, wenn sie in der sogenannten westlichen Zivilisation leben. Aber in Wahrheit ist es Arroganz. Und ich will das gar nicht als Negativum hinstellen, sondern Arroganz hat ihre eigene Schönheit. Aber auf dem spirituellen Weg musst du sie irgendwann aufgeben, damit du zur Natürlichkeit zurückfindest. Bitte.
Ich wollte sagen,
kommst du vor, bitte?
Ja.
Hallo.
Ich wollte sagen, hört man nicht so gut, ja. Wenn man in der Zweiheit lebt, wie jetzt die meisten, die noch nicht den Weg zurückgefunden haben, dann ist das Leben einfach Relativität. Dies ist gar keine Arroganz in dem Sinn, sondern alle Werte bilden sich durch Vergleich. Also der ist schön, weil der andere nicht schön ist oder so. Oder es geht uns gut, weil es anderen schlecht geht. Das ist überhaupt keine Schuld oder sowas. Oder man, es ist, wenn man vom Religiösen sagen wollte, das wäre dann der Fall aus der Einheit in die Multiplizität. Aber da kann ja niemand, also das weiß ich nicht, ob wir was dafür können, dass wir in diese Dualität gefallen sind. Und dann ist es praktisch nur, wenn man beginnt zu spüren, was Einheit ist, dann plötzlich kann man sagen, ja okay, das ist, bin ja ich, ich muss nicht mehr vergleichen, weil alles ja ich bin. Ich wollte damit sagen, es ist keine Arroganz eigentlich. Es ist einfach, wie wir armen Schweine, die, ja, solange man eben nicht versteht, wo man hingehört, da kann man einfach nicht anders denken. Ich meine, natürlich gibt es jetzt Phänomene in der westlichen Welt, die extrem vergleichen und so. Und ich meine, die Jungen sind schön und wertvoll, die Alten wieder nicht und so weiter. Das ist natürlich weiter gesteigert. Aber das, das ist eine Welt des Vergleichs, diese phänomenale Welt.
In dem Moment, wo du sagst, wir sind arme Schweine, ist es schon arrogant.
Sicher.
Weil du würdest dann leugnen, dass du eins bist mit der Größe Gottes. Das ist Arroganz.
Ja, aber
ich werte das nicht. Das ist nicht negativ.
Damit, wenn ich so denke, dann habe ich das nicht erfunden. Dann bin ich das ganze System ist so, bis du erwachst, dann sagst du das nicht mehr. Aber solange, du kannst dich ja auf den Kopf stellen, wenn du in der Persönlichkeit bist und sagen, jetzt kritisiere ich nicht mehr, vergleiche ich nicht mehr, es geht einfach nicht. Dein ganzes System, Personalsystem ist so angelegt. Und der Ausweg ist nur, einmal damit aufhören zu wollen.
Was genau willst du sagen?
Na, ich wollte halt damit sagen, dass man da hilflos ist. Also das klingt so, wenn du sagst, ich sage jetzt du, aber
ja,
bist ja auch ich.
Klar.
ich wollte mich halt das ein bisschen... mir hat es ein bisschen wehgetan, dieses Wort Arroganz. Mhm. Weil man
zu mir hat es auch wehgetan, als ich es erkannt habe.
Bitte?
Mir hat es auch wehgetan, als ich das bei mir erkannt habe.
Ja, aber ich glaube.
Diesen Schmerz kannst du nicht umgehen.
Was ich kurz sagen will, da würde ich sehr froh sein, wenn mir jemand die Erklärung geben will, wenn wir in dieser personalen Welt sind. Kann man da, ist da wirklich irgendwann mal die Entscheidung gefallen, aus der Einheit zu gehen, um die Welt zu erfahren? Sind wir daran schuldig? Wenn man so
Schuld ist eine Erfindung.
Naja, das ist auch eine Erfindung, aber deswegen sage ich, solange du nicht irgendwann anfängst, einen Deklick zu haben, solange bist du unschuldig arrogant.
Wer könnte denn überhaupt schuldig oder unschuldig arrogant sein? Lass uns das doch genau betrachten. Wer ist denn überhaupt da?
Also, für mich ist schuldig arrogant, wenn ich anders sein könnte. Wenn ich sage, das ist mir ganz egal, ich sage, schau dir an, der hat jetzt Turnschuhe anstatt Sohn und dann weiß ich, ich könnte anders sein. Mhm. Wenn ich aber das nicht anders weiß, als die meine Wahrnehmung ständig durch Vergleichen laufen zu lassen, dann bin ich unschuldig arrogant.
Und wer ist dann unschuldig arrogant?
Na, der nicht arrogant sein will.
Und wer ist das?
Na, das sind ich.
Genau, ja. Du, ganz genau. Und wer ist ich?
Na, ich bin das, was wir alle und du und ich bist.
Gut geantwortet, ja. Und wenn du es dir genau anschaust, wer du bist, nur bei dir schaust, dann entdeckst du was. Vielleicht nicht jetzt hier, aber wenn du es machst, entdeckst du, dass da niemand ist. Und dass da noch nie jemand war. Und das alte Spiel, wo man arrogant war oder nicht arrogant, dann irgendwann war, dass das alles ein Traum war. Dass es nie stattgefunden hat.
Ich bin in dem Spiel.
Dann bist du aus dem Schneider.
Schon, aber ich finde, du hast hier, ich weiß nicht wie viele Menschen, und du sagst im Grunde, wir sind alle arrogant, weil wir alles beurteilen. Und ich sage, okay, ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn ich in der Einheit bin, muss ich nicht mehr sagen, weil dann so, ja, ich will damit. Ich verstehe dich, dass du mich nicht verstehst.
Warum unterstellst du mir, dass ich dich nicht verstehe?
Na, weil das irgendwie so rauskommt. So,
ich verstehe dich sogar sehr gut.
Weil in diesem Theaterstück oder was da, dass wir uns da spielen, weil ich nicht weiß, ob da irgendjemand die Wahl getroffen hat, irgendwann das spielen zu wollen, oder ist einfach das so, dass man durch solche Phasen des Spielens geht und dann wieder zurückkommt und irgendwann entscheiden kann, dass man mal wieder eine Spielphase machen wird, dass man sich vergisst.
Denk nicht so viel.
Ja, aber mir ist
komm in die Stille. Die Antworten sind in der Stille, nicht im Denken. Du kommst nicht weiter, wenn du auf diese Art versuchst, die Dinge zu verstehen.
Na, das Ganze war eigentlich eher eine Liebeserklärung an das, was wir sind, dass wir eben unser Theater spielen und dass wir alle da drin ja irgendwo spüren. Und ich wollte eben sagen, auch in dem Spiel, wenn man sich nicht bewusst ist, ist man doch liebenswert. So, jetzt ganz.
Okay. ich sage ganz kurz noch was dazu.
Ja.
Das finde ich gut, dass du sagst, wir sind liebenswert, auch wenn wir, was auch immer, vergleichen, arrogant sind oder auch nicht. Das ist wichtig, dass wir uns auf das konzentrieren, dass wir liebenswert sind. Und das mit der Arroganz sage ich nur, weil es für manche Leute wirklich wichtig ist, sich das einzugestehen. Sonst kommen sie nicht weiter. Und gerade auf dem spirituellen Weg ist es essentiell.
Ich freue mich unwahrscheinlich, dass es
doch. Ja, ich freue mich, dass du da vorne gekommen bist. Und, aber wenn jemand das mit der Arroganz spürt oder dass ihm das wehtut, wie du gesagt hast, ich kann nur empfehlen, da dann den Schmerz zu spüren, das ist wirklich heilsam. Das bringt mehr, als ihn zu vermeiden.
Ich wollte eigentlich nur zu diesem Thema. Ich wollte eigentlich nur zu diesem gleichen Thema was sagen. Ich war mal eine Zeit lang im Kloster beim Schweigen und so am dritten Tag geschah mir das, dass ich dachte, naja, wenn ich jetzt gar nichts mehr denke, einfach aufhöre zu denken, dann bin ich eigentlich gar nicht mehr da. Und es war für mich in diesem Augenblick unheimlich irritierend, dass ich keine Existenz mehr gespürt habe, wenn ich nicht mehr denke. Also ich hatte das Gefühl, irgendwie habe ich da gar keine Berechtigung, hier zu sein. Ich bin eigentlich gar nicht mehr, ja, war nicht mehr relevant. So habe ich das empfunden. Und eigentlich war das für mich diese eigene Idee oder dieses Gefühl, sage ich mal, aufzuhören zu denken und mir bewusst zu werden, dass ich eigentlich nur das bin, was ich denke, denn wenn ich nicht mehr denke, bin ich ja gar nicht da und gar nicht relevant. Also dieses Gefühl hat mich dann irgendwie jahrelang begleitet und ich begann dann erst langsam in dieser Stille, dieses Schweigeretreats, ja, also wir haben da so viele Tage kein Wort gesprochen, also außer mit dem Lehrer 5 Minuten, beim Zen ist es immer ein bisschen kürzer.
Das ist alles etwas tougher, ja.
aber das war eigentlich für mich diese Erkenntnis zwischen diesem Spiel hier und jetzt einfach nicht mehr mitzuspielen. Und es war eine ganz tiefe Erfahrung und das wollte ich eigentlich nur zu dir sagen. Das ist eigentlich genau das Gleiche, was ich sage. Ich habe vorher gedacht, es ist absolut selbstverständlich, in dieser Welt zu funktionieren, weil wenn ich das nicht tue, bin ich nicht mehr da und nicht mehr relevant und habe eigentlich auch gar keine Aufgabe mehr und bin völlig verloren und weiß gar nicht, was ich hier soll. Ja, so kam mir das vor. Mhm.
Ja.
Deswegen verstehe ich unheimlich gut, wenn jemand sagt, aber wir müssen doch eigentlich mitspielen.
Ja.
Weil man unheimlichen Schock kriegt, wenn man nicht mehr mitspielt.
Ja, es kann ein Schock sein, aber es ist nur ein vorübergehender Schock. Du entdeckst dann, dass du zwar nicht mehr relevant bist, aber immer noch da bist.
Genau, aber das dauert eine Zeit. Also ich will jetzt sagen, diese Erkenntnisse, die kommen dann nicht gleich. Also man läuft da wirklich erstmal so völlig verzweifelt durch die Gegend und denkt, was geht jetzt hier eigentlich ab? Und ich kann es noch nicht mal jemandem sagen, weil du darfst ja nicht sprechen. Also es hat schon eine Weile gedauert, bis ich mich dann irgendwie da wieder gefangen habe. Und deswegen kann ich unheimlich gut verstehen, wenn jemand sich auch dagegen wehrt, seine Relevanz zu verlieren.
Ja, das kann ich auch.
Ist gar nicht angenehm.
Also nein, das ist nicht angenehm. Aber was danach kommt, ist einfach der Hammer.
Ja,
das lohnt sich.
Je nachdem, wie es kommt, ne?
Das ist eine kurze Phase der Verunsicherung fürs Ego. Das ist alles, das ist wirklich nicht relevant. Und die Relevanz des Egos, die man verliert, da entdeckt man dann, dass das totaler Mumpitz war. Also im Vergleich zum wahren Sein ist die Relevanz des Egos gar nichts. Lächerlich. Aber nur im Vergleich kannst du es erkennen. Vorher denkst du, es ist wahnsinnig wichtig.
Ja, aber du musst nach diesem Schweigen zum Beispiel wieder in die Welt. Und das ist auch wieder nicht so einfach. Plötzlich kommt dir das alles so irrsinnig vor, ja. Mhm. Du denkst, die spinnen alle, ja. Ja. Was ist das? Ich musste dann in die Firma und musste da richtig tough arbeiten, ja. Und die kam mir wirklich verrückt vor. Mhm. Weil die sind alle so gerannt und ja, und haben so ihre Ziele verfolgt, und auch da stand ich wieder ganz verblüfft und dachte, ich habe dann plötzlich in keine Welt mehr gehört. Ja, ich konnte nicht im Kloster bleiben und ich musste auch wieder funktionieren, und ich stand dann überall nur da und habe eigentlich geschaut, was abgeht.
Und hast du das jetzt gefunden, wie man das macht?
Ja, es ist eigentlich jetzt diese Erfahrung schon einige Jahre her. Und heute ist es so, dass ich ab und zu gerne nochmal in dieses Schweigen gehe, weil ich dann so, mich so schön drauf konzentrieren kann. Und auch in der anderen Welt halt einfach ruhiger geworden bin. Mhm. Einfach es berührt mich nicht mehr so sehr, wenn die jetzt toben. Also ich gucke mir alles erstmal an. Ich mache nicht gleich mit. Ich bin nicht gleich relevant. Ja. Also ich spüre, dass ich mich da aus der Relevanz etwas zurückziehe und dass ich etwas ruhiger alles angehe. Und das ist schon sehr viel angenehmer.
Ja, ja, mit der Zeit geht es, dass man das verbindet und in beiden Welten lebt, ohne dass es ein Widerspruch ist. Und irgendwann wird es eine Welt.
Ja, also das wäre wirklich schön. Das ist jetzt bei mir noch nicht ganz so, weil ich mich nicht immer in dieser Geschäftswelt wirklich 100% wohlfühle und da gern öfter ausbrechen muss, um mich wieder zu fangen, um dann da wieder weitermachen zu können.
Warum fühlst du dich da nicht wohl?
Weil ich einfach merke, dass es mir sehr viel, mich trotz allem immer noch sehr viel Energie kostet, und ich halt auch lieber gerne, es ist unruhig dort und ich brauche mehr Stille für mich dann.
Dann musst du eigentlich nur lernen, innerhalb der Unruhe die Stille zu entdecken.
Ja.
Das ist dann alles.
Schönes Ziel.
Ist nicht schwer.
Nein, theoretisch nicht. Aber ich finde es für uns im Alltagsleben schwer, das Bewusstsein während der Aktivitäten der Familie und des Geschäftslebens und so weiter zu halten. Einfach, morgens habe ich es immer noch und dann ist der Level noch gut, und so abends merke ich doch, ein Glück, habe ich es geschafft.
Und woran merkst du, dass du es nicht halten kannst?
Merke ich daran, dass ich mich manchmal mehr als gewollt immer noch in Prozesse reinziehen lasse. Also in gedankliche Prozesse. Mhm. Es ist zwar schon ruhiger geworden, aber das ist alles ein Prozess. Wenn ich in der Stimmung des Morgens wäre, wo ich dann immer in den Wald laufe und so, und dann bin ich auf einem sehr guten Level, dann merke ich, dass ich das am Abend auch vergesse, in dieser Anbindung so zu bleiben.
Ja, weniger denken und mehr schauen innerhalb der Geschäftswelt, würde ich sagen.
Ja.
Dann hast du es.
Ja.
Dann musst du da nicht weg. Dann kannst du darin auch
sein. Ich werde auch nicht weggehen. Früher habe ich mich dagegen gewehrt und jetzt ist es meine Prüfung geworden.
Gut, wenn du das so siehst, ist gut.
Danke.
Danke.
Ich möchte nochmal auf die Partnerschaft zurückkommen. Du hattest ausgeführt, dass dieser Begrifflichkeit alleine in Partnerschaft sein oder einen Partner haben, quasi die Trennung enthalten ist. Mhm. Ich erlebe Partnerschaft häufig in einer dichten Einheit. Wirklich in der Auflösung jeder Trennung. Und erlebe auf der anderen Seite aber auch Tendenzen, die dahin gehen, Partnerschaft regelrecht unmöglich zu machen. Das beides steht in meinem Spannungsfeld, was manchmal überhaupt nicht mehr auszuhalten. Ja. Und ich weiß eigentlich auch nicht recht, wie damit umgehen. Ich kenne keine Lösung, aus dieser Situation rauszukommen. Also in dem Bestreben, praktisch diese Partnerschaft, diese Einheit auch wirklich Bestand zu geben.
Kannst du nicht. Gib es auf, dass du das könntest. Etwas, was keinen Bestand hat, kannst du keinen Bestand geben. Du kannst nur akzeptieren, dass es mal Bestand hat und mal nicht. Damit kannst du im Frieden sein. Ich gebe dir gleich mal einen Buchtipp, der ist wirklich Gold wert für Menschen in Partnerschaften. Die Wolfsfrau heißt das Buch und die Geschichte darin heißt Die Skelettfrau. Das ist fantastisch. Für Partnerschaften des alten Modells. Da kann man nämlich in Frieden kommen damit, dass es mal so und mal so ist und dass du es nicht ändern kannst. Aber du kannst aussteigen aus dem mal so, auch mit deiner Partnerin zusammen. Also du musst sie nicht verlassen, im Gegenteil, du kannst anfangen mit ihr eine erwachte oder erleuchtete Beziehung zu führen, indem du und auch möglichst deine Partnerin die spirituelle Arbeit an sich leisten. Also nicht die Partnerschaft ist das Projekt, sondern das Projekt ist jeder von euch. Und dann wird aus dieser einstigen Partnerschaft, die auf Trennung beruhte, eine erleuchtete Begegnung in diesem Moment.
Das wäre gut, dann machen wir das
einfach.
Genau. Mein Problem ist, ich kann natürlich auch viel lesen. Das Problem ist vielleicht sowieso, dass der Kopf sehr stark dabei die Rolle spielt. Ich fühle mich erstmal auch mit so einer Antwort recht hilflos. Denn es ist für mich nicht der Widerspruch, der Widerspruch ergibt sich in der Partnerschaft aus einer gewissen Dynamik, die oft anscheinend dazu führt, dass bei aller Nähe, bei aller Verbundenheit, die da ist, wie eine Kraft da etwas reinspielt, als wäre da jemand, der sagt, es ist verboten, es zu tun. Oder es darf nicht sein. Oder als wäre eine Zwangsläufigkeit da, das auflösen zu müssen.
Mhm. Und die ist auch da. Immer wieder. Deswegen gibt es zum Beispiel Streit in Beziehungen. Nur deswegen. Weil es die Zwangsläufigkeit der Trennung gibt. Wenn man sich nicht ganz trennt, dann muss man sich mal für ein paar Stunden trennen. Und damit man das überhaupt kann, muss man sich streiten.
Ist in Ordnung, ja. Gut, das ist eine gewisse Form von Normalität. Mhm. Ich denke nicht, dass eine Beziehung dadurch gekennzeichnet ist, dass was weiß ich, Friede, Freude, Pfannkuchen da ist. Das ist Langeweile, aber keine Beziehung. Mhm. Was ich stärker finde, oder was eher mein Problem ist, ist nicht, dass man in Streit geht, sondern dass das Tendenzen annehmen kann, die in Richtung Auflösung gehen.
Wie sieht das dann aus?
Ein Infragestellen der Beziehung. Mhm.
Das ist gut. Stell es in Frage. Du bist auf dem richtigen Weg. Ohne den Partner zu verlassen, das ist die Kunst. Du musst niemanden verlassen, niemals. Das macht das Leben für dich, wenn es wirklich wichtig ist. Aber du kannst bei jedem Menschen bleiben, der gerade da ist, und kannst es aber in Frage stellen, ob es wirklich die Wahrheit ist, wie du das lebst. ob du schon eine erleuchtete Begegnung hast oder noch eine Beziehung der alten Kategorie. Das ist super, dass du das in Frage stellst. Ohne das wäre es ja wirklich aussichtslos. Also das, was du als Störung empfindest, ist die Lösung.
Ich empfinde es halt nicht so, aber...
Ja, weil du es nicht haben möchtest. Du möchtest es nicht in Frage stellen. Du glaubst, dann ist was verkehrt.
Ich stelle es auch in Frage, falls ich dich das möchte einwerfen, da auch nicht eben.
Egal wer. Einer macht immer irgendwas.
Das ist richtig, oder? Ich glaube, das hilft mir im Moment nicht wirklich weiter.
Was möchtest du denn erreichen? Vielleicht doch die Friede, Freude, Pfannkuchen-Geschichte?
Also für mich ist es ein extremer Widerspruch, den ich erlebe, einmal in der Nähe und Verbundenheit. Und mir erscheint es so, als sei ein gewisser Druck da, eine gewisse Notwendigkeit, das auflösen zu müssen. Mhm. Oder es nicht wahrhaben zu wollen, oder es nicht zu dürfen. Und insofern in eine gewisse Harmonie zu bringen, indem man also dieses Erleben auch als berechtigt zu sehen oder als etwas. Ja, vielleicht ist dieser Begriff der Berechtigung an der Stelle richtig. Mhm.
Es gibt keine Berechtigung. Alles, was du versuchst, bezieht sich auf Partnerschaft. Und das ist aussichtslos. Partnerschaft ist in den Augen unserer Perfektionsgedanken unvollkommen. Das macht es aus. Deswegen führt Partnerschaft zu Liebe irgendwann. Von der Verliebtheit zur Liebe, weil du nur mit einem Menschen zusammen sein kannst in seiner Unvollkommenheit, wenn du ihn wirklich liebst.
Das ist das Fatale an der Situation. Es ist eine enorme Liebe da.
Mhm. Das ist doch nicht fatal, das ist doch wunderbar.
Ja, natürlich, das ist der wunderbare Aspekt. Das Fatale ist, dass die Situation sich manchmal ergibt, als dürfte das nicht möglich sein. Als dürfte man das nicht leben.
Vielleicht nicht so. Vielleicht seid ihr an der Schwelle, es gibt keine Zufälle, ihr seid ja heute hier und heute spreche ich über das, nicht in jedem Satz. Vielleicht seid ihr an der Schwelle, wo ihr das hinter euch lassen könnt, was euch nicht wirklich glücklich machen kann. Egal wie ihr, auch wenn ihr alles gebt, kann es euch nicht erfüllen. Weil es in sich auf Trennung beruht. Und das zu hinterfragen und auch das Gefühl zu haben, Mensch, da ist irgendwas, was mich da rausbringen will, das ist eure Rettung. Aus einem Schlaf, in dem ihr glaubtet, irgendwann glücklich zu werden. Endgültig. Was aber nur geht, wenn ihr aufwacht. Das hört sich sehr gut an, was du erzählst. Ich weiß, dass es dich verunsichert hat, aber ab heute muss es das nicht mehr.
Gut zu hören, dass es nicht mehr muss, aber es tut es trotzdem. Das ist
ja. Die paar Minuten, die wir jetzt hier haben, wird es sich auch nicht lösen können. Aber du kannst mal drüber nachdenken und reinspüren.
Okay.
Ja.
Plus sagen, vor 2 Jahren war das ein großes Problem für mich, Partnerschaft, die Perfektion der Partnerschaft, und ich suchte Perfektion in meinem Leben und so. Ich glaube, das große Problem ist, dass die ganze Philosophie der Persönlichkeit also so ist, dass wir werden so erzogen, dass der Partner ein gelungenes Leben, das ist derjenige, der einen vollkommen macht. Und dann hat man das Geschenk, wenn man das Geschenk hat, wenn man also eine Liebe trifft, dann ist es meistens 3 Jahre, da ist man wirklich erfüllt von dem anderen und so. Und dann ist es fast chemisch bedingt, ich nehme es mal an, dass halt plötzlich der andere wieder ein normaler Mensch wird. Und plötzlich sagt man sich, ja Mensch, eigentlich, ich habe mich doch ganz gut verwandelt, der passt ja gar nicht mehr so, der erfüllt mich ja gar nicht in meinem, also er macht mich nicht mehr perfekt. Und dann ist man sehr böse, auch irgendwie im Grunde immer böse auf dem anderen Mann. Und ich habe in dem in diesem Moment irgendwie das Glück gehabt, dass ich jemanden gefunden habe, der einfach einen Artikel geschrieben hatte und der plötzlich ganz umgekehrt das sagte, das sagt, dass im Grunde die Partnerschaften, wenn man schon in der Getrenntheit bleiben will, nicht da sind, um uns das perfekte Leben zu bescheren, sondern um uns wach zu machen, dass man leidet und sieht und schaut, was da rumkommt. Und anstatt es dann zu lernen, dass seine eigene Enttäuschung von einem selber, dass man jetzt nicht perfekt das und das kann, dass man das nicht automatisch auf den anderen projiziert und den immer gemeiner findet, weil der einem doch gar nicht mehr so...
Ja.
Und was ich damit sagen wollte, das ist eine Revolution im Denken, weil wir kommen dann... Ich hatte da wirklich anscheinend das so satt, dieses Spiel zu spielen, dass ich es ernsthaft gemacht habe und alles, was in mir hochgestiegen ist, das auch angesehen habe und eigenverarbeitet habe und so. Und dann langsam entschuldigt man seinen Partner, der eigentlich ja im Grunde man selber ist, aber es ist noch ein Schritt zu weit zu kommen, dass man den wirklich als sich selber betrachtet, weil irgendwo ist es schon noch und sagt, na. Aber das wollte ich ihm sagen, dass wenn die Gesellschaft sich ändern soll und wenn die Leute wirklich weiterkommen wollen, dann muss einfach dieser Traumpartner-Trip da irgendwie erleuchtet werden, also durchleuchtet werden, weil ja. Jeder glaubt irgendwie in dieser Individualgesellschaft, wenn man sein Leben gelingend machen will, dann muss man immer zu machen, was man jetzt will. Das heißt also erfüllt sein durch den anderen, dann heißt es alle 3 Jahre halt wechseln, auch wenn man Kinder hat und die darunter leiden. Es wird meine Pflicht ist, mein Leben so toll wie möglich zu leben. So ist doch die Philosophie heute. Mhm. Und das ist ein ganz riesen Gegensatz zu dem, was du meinst und was ich durch Erfahrung so langsam spüre, dass es wahr ist. Weil, und das Schöne ist, das steht meiner Meinung nach nicht ganz deutlich genug in den vielen Ratgebern, die eher in diese Richtung gehen.
Aber hast du noch eine Frage? Weil sonst müsstest du eine eigene Veranstaltung machen.
Nee, nein, ich sage eigentlich nicht um die Frage.
Weil das ist toll, was du sagst, aber...
Ja, Entschuldigung, ich wollte das halt bloß sagen, vielleicht kann ich es auch kurz, eben hätte ich es kürzer sagen sollen, dass die Anschauungsweise sich ändern muss, dass wir alle noch im Trip sind, dass der andere uns vervollkommen muss und dass wir uns bei uns selber selbstverantwortlich werden müssen und dass das dann alles umstimmt. Tut mir leid.
Nee, ich will nur die anderen, wie gesagt, das andere noch fragen können. Und danke dir trotzdem, bitte. Weil das ist alles richtig, was du sagst. Das, was sie gesagt hat, hat das komplettiert, was ich heute sagen wollte, dass nämlich die Partnerschaften wirklich den Sinn haben, uns wach zu machen. Im alten Modell. Uns zu zeigen, da gibt es noch was, was ich nicht hier finde. Jetzt muss ich aufmachen, sonst komme ich nicht raus aus der Unzufriedenheit. Und selbst wenn man keine Partnerschaften hat, das macht gar nichts. Dann wacht man halt aus Einsamkeit auf. Oder wenn man ständig wechselnde Partnerschaften hat, wacht man durch den Frust auf, dass man keine normale Partnerschaft auf die Reihe kriegt. Ist egal wie. Das Partnerschaftsthema weckt dich irgendwann auf. Und dann gibt es eben was, und deswegen erzähle ich das, was dann weitergeht. Den Quantensprung, von dem oft gesprochen wird, den Quantensprung des Bewusstseins, vom Ego zum Sein. Dass ihr gekommen seid. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Augenblick.